Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Musikgespräch-Folge. Heute mal wieder etwas Besonderes zum Thema Popular Music Studies in Wissenschaftspodcasts, ein Format zwischen Wissenschaft und Unterhaltung, directly live aufgenommen und exklusiv zum ersten Mal hörbar auf der GFBM-Tagung in Freiburg.
Richtig.
Ihr habt gehört, Scene ist da. Und weil wir so ein besonderes Thema haben und ihr wisst, dass wir ja zu viert sind, haben wir heute uns überlegt, machen wir das nicht zu zweit im Wechsel, sondern Anna ist auch da.
Hallo.
Und eigentlich auch Maria, aber die hat leider heute früh krankheitsbedingt abgesagt.
Sie ist im Geiste mit dabei.
Ganz genau.
Auf jeden Fall.
So sind
und in der WhatsApp-Gruppe.
Und in der WhatsApp-Gruppe. Im Geiste in der WhatsApp-Gruppe. So sind wir zu dritt heute hier versammelt und sprechen über dieses Thema. Über dieses Thema, wo wir einerseits ein bisschen was Allgemeines zur Wissenschaftspodcast und zur Literaturlage sagen und ein paar Statistiken, wobei da haben wir nicht viel gefunden, muss man davor schon mal vorwegschieben, sagen und natürlich daraufhin aufbauend ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen zum Wissenschaftspodcasting einbringen. Ja, und dann wollen wir noch ein paar weitere Erfahrungen in die Runde werfen und das ein wenig dann am Ende zur Diskussionsgrundlage stellen.
Richtig.
Mehr würde ich sagen, also das ist ja ein schönes, rundes Ding. Und so übergebe
schönes
ich...
rundes Brot.
Rundes Brot, ein schönes, rundes Brot. Und so übergebe ich für den Bereich Statistik und Allgemeines erstmal an meinen liebenswerten Kollegen Scene, der uns dazu etwas sagt und Anna und ich streuen dazu dann vielleicht das ein oder andere noch ein.
Vielen lieben Dank für diesen fluffigen Einstieg,
Daniel. Danke, danke. Bitte, bitte.
Wir haben uns ein bisschen angeschaut, was gibt es zu wissenschaftlicher Literatur und Statistik zum Wissenschaftspodcasting, speziell dann zum Musikwissenschaftspodcasting. Und Daniel hat es schon gesagt, es ist nicht so viel, was wir haben finden können. Deswegen sind jetzt die Sachen, die Anna und ich vorstellen, eigentlich eher allgemeinere Betrachtungen zum Wissenschaftspodcasting und zu Podcasts generell. Das heißt, dieser Bezug zu den Popular Music Studies, das GFPM ist ja Gesellschaft für Popularmusikforschung und die Tagung in Freiburg ist die große Jahrestagung. Dieser Bezug zur Popularmusikforschung, der muss dann so ein bisschen abgeleitet werden, beziehungsweise da werden wir nochmal so ein bisschen selbst drauf schauen. Es gibt tatsächlich nicht so viel Literatur dazu.
Nichtsdestotrotz starten wir doch mal mit der ganz allgemeinen Ursuppe, nämlich mit der Popularität von Podcasts im Allgemeinen, die als Format seit ein paar Jahren wirklich durch die Decke gehen. Also in Zeiten, wo wir alle mit visuellen Impulsen und Reizen bombardiert werden, scheint die Sehnsucht zu steigen nach auditiven Inhalten und es gibt eine Erhebung der ARD-Mediengruppe, der zufolge immerhin knapp 28 Millionen Menschen in Deutschland schon mal Podcasts genutzt haben. Das ist ja eine ganze Menge. Eventuell, aber das ist jetzt Spekulation, spielt dann natürlich auch die Pandemie eine Rolle. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten, dass auch ich mit dem regelmäßigen Podcast hören auch erst in der Pandemie begonnen habe.
Wir haben das auch gemerkt bei unseren Statistiken, ne? Dass mit Beginn der Pandemie wir einen deutlichen Zuwachs hatten an Klicks und dann, als das langsam so ausfadete, also wurde es, glaube ich, nicht drastisch weniger, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute dann weniger Podcasts hören.
Es gab da einen Peak nach oben und einen Peak nach unten und jetzt hat sich's wieder eingependelt.
Ja, genau.
War, by the way, übrigens ganz ein kurzes kleines Off-Topic, kleine Fußnote, war ja im Konzertwesen auch so. Also erst waren die Konzertsäle voll, alle waren dann so euphorisch.
Nach der Pandemie, alle wollten raus,
einschränkungsfrei. Und dann hat sich es halt wieder eingependelt.
Ja. Die kleine Studie von gerade verlinken wir euch natürlich auch auf unserer Website musikgespräch.de. Ja, Statistiken zur Nutzung von Podcasts gibt es viele. Die Zahlen schwanken erstaunlich stark. Ich glaube, verlässliche Zahlen sind da einfach irgendwie schwierig zu kriegen. Deswegen haben wir jetzt gedacht, so, ich glaube, ARD ist ganz zuverlässig. Was ich auch noch mal rausgesucht habe, ist eine wissenschaftliche Studie zur Podcast-Nutzung, die allerdings aus Prä-Pandemie-Zeiten stammt, von 2019 von Perks et al. Und die haben sich gefragt, weshalb Leute überhaupt Podcasts hören. Und das fand ich ganz interessant, weil hier mal eine wissenschaftliche Studie durchgeführt wurde, die sich dann natürlich vom Aufbau her, aber auch von der Art der Publikation ein bisschen unterscheidet von so den ganzen Statistiken, die immer im Netz kursieren. Dadurch auch, dass hier streng wissenschaftlich gearbeitet wurde und eben auch die Methode dargelegt wurde. Und die kommt zu eigentlich 4 Hauptgründen, weshalb Menschen Podcasts hören. Gerade eben auch Wissenschaftspodcasts. Und zwar ist der erste Grund dafür, dass hervorgehoben wird, dass Podcasts ein Edutainment-Format ist. Und wir haben das ja in unserer Überschrift auch drin, dass Podcasting sowohl unterhaltend als auch bildend wirken kann. Und das wird von vielen HörerInnen eben auch bestätigt in dieser Studie. Der zweite Grund, den die HörerInnen von Podcasts angeben, weshalb sie gerne Podcasts hören, ist prinzipiell auch das Storytelling. Gerade, glaube ich, im Podcasting-Format hat sich die letzten 15 Jahre viel getan und es gibt mittlerweile sehr dramaturgisch hochwertig produzierte Formate, die ein Thema auf eine sehr adäquate Art und Weise abarbeiten. Und hier besteht eben mittlerweile auch ein hoher Qualitätsstandard in den Produktionen und in der Aufarbeitung von Themen. Der dritte Aspekt, der genannt wird, weshalb die Menschen gerne Podcasts hören, und das finde ich ganz interessant an dieser Stelle, ist, dass hervorgehoben wird, dass Podcasts anders als andere Formate wie Radio oder Fernsehen eine gewisse Form von Sozialverhalten fördern. Die werden als sozial beschrieben, eben auch vor dem Hintergrund, dass viele Podcasts darauf hinweisen, dass man in den Kommentarspalten von Social Media Feedback geben soll zu den Podcast-Folgen, dass aber oftmals auch der Kontakt zu den MacherInnen von Podcasts relativ leicht herzustellen. Das läuft über Social Media oder eben auch vielfach über E-Mails, ne? Auch bei uns ist es so, ihr könnt uns bei Social Media schreiben oder auf unserer Website findet ihr auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse und könnt da mit uns in Austausch treten. Und wir machen ja auch sowas, um das jetzt für das Musikgespräch mal hervorzuheben, wenn Leute Vorschläge machen für Themen und wir finden die spannend und denken, das ist eben auch musikwissenschaftlich relevant, dann greifen wir auch diese Themenvorschläge auf. Also schon auch der Versuch, möglichst nah mit den Leuten draußen im Austausch zu bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was halt eben für Podcasting als ein Medium, das ja im Social-Media-Zeitalter groß geworden ist, dann sehr relevant ist. Der vierte Punkt, der hervorgehoben wird, weshalb viele Leute gerne Podcasts hören, ist zudem, dass es ein Format ist, das man leicht auch im Hintergrund laufen lassen kann. Sprich, wenn man unterwegs ist zur Arbeit, beim Autofahren, beim Putzen, Kochen etc., hören viele Leute gerne Podcasts. Und ich glaube, da stößt Podcasting eben auch so ein bisschen in so eine Lücke, die vorher vom Radio vielfach besetzt wurde. Bloß, dass es natürlich dann stärker auf den Geschmack der jeweiligen Person zugeschnitten ist, weil die ja dann aus der schieren unendlichen Zahl von Podcasts genauer wählen kann, als das bei Radiosendern der Fall ist. Das sind diese 4 Gründe, die aufgezählt wurden für die Nutzung von Podcasts. Daniel, du wolltest was sagen.
Ja, ich finde diesen Perks-Artikel historisch-soziologisch insofern relevant und spannend, dass er im Jahr 2019 so ein bisschen auf diesem High-Rise-Peak der Podcast-Welle quasi entstanden ist. Also wir reden hier schon auch von etwas Neuem. Ne? Das war ja im Endeffekt auch die gleiche Zeit, wo wir quasi online gegangen sind. Gut, wir haben natürlich 2 Jahre davor schon darüber gesprochen, aber es war dann auch so, wo du sagst, Podcast war in aller Munde.
Ja.
Und diese extreme Professionalisierung hin zu dem, wo wir jetzt stehen, anno 2024, das hat dieser Artikel noch gar nicht abgedeckt. Aber was quasi dieser Artikel ja einfach voraussagt und wo er halt einfach wirklich schön so ein bisschen diese Unique Selling Points beschreibt und ja auch ein Stück weit kritisiert, weil er meint, dass da halt, es ist einfach kulminieren viele Dinge zusammen. Zum einen, das fand ich als Soziologe ganz spannend, ist, wie die es genannt haben, dieses Own Media Choice, also dieses Self-Identity Hyper-Personalization, also im Sinne von, und das ist ja auch ein Trend, der in der Gesellschaft da ist, dass man sagt, man ist für sich selbst und man möchte das machen, was einem gut tut. Es ist weg von dieser Berieselung hin zu den gezielten Themen, die man sich aussucht. Zum einen und zum anderen natürlich der technische Fortschritt, dass man es eben auch anders hören kann. Ja. Also es ist sozusagen so, also ich gehöre zu der Generation, die beim Putzen laut Musik anmacht, aber das muss man ja dann beschallen. Also dann,
ja,
dann
brauchst du eine Stereoanlage und die meisten hören über Handy.
Die meisten hören über Handy oder über Kopfhörer, das ist eine andere Situation. So, ich kann natürlich auch über Musik über Kopfhörer hören, aber also es gibt sozusagen trotzdem eine andere Form des Hörens und da kommen dann halt einfach so viele Dinge zusammen und dass man halt einfach auch diese sehr starke, nahe Durchlässigkeit zu den Machern oder Macherinnen. Ja, bitte.
Vielen Dank. Bitte, was ich daran auch interessant finde, sowohl als, ich sag mal, Soziologie-Interessierte als auch Privatperson, finde ich diesen parasozialen oder auch sozialen Aspekt, den du angesprochen hast, beziehungsweise der im Artikel angesprochen wird, dass man ja, das kennt man vielleicht auch selber, häufig, vor allen Dingen bei sogenannten Laber-Podcasts, denen wir ja auch nicht fernstehen, das Gefühl hat, wenn man denen zuhört, dass man eigentlich Teil ist einer sozialen Situation, aber man interagiert nicht aktiv. Und das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich gerade in der Pandemie, eine Zeit der großen Entfremdung und der Vereinsamung auch, nochmal besonders relevant war. Und dann dachte ich gerade noch, es ist interessant, weil es ist so eine Mischung zwischen Sehnsucht nach sozialem Kontakt und gleichzeitig so einer Hyperindividualisierung. Also ich kann alles auf meinen Geschmack zuschneiden, kann aber gleichzeitig mich nicht einsam fühlen, muss mich aber gleichzeitig nicht so aktiv mit Menschen auseinandersetzen, wie wenn ich wirklich bei denen am Tisch säße. Es hat manchmal so ein bisschen was, finde ich, vom Abschicken von Sprachnachrichten, wo man ja auch eigentlich in einen direkten Austausch geht, aber die Reaktion der Person entweder gar nicht kommt oder zeitverzögert. Ja, also es ist so ein komisches Zwischending zwischen Vereinsamung und sich einer sozialen Situation öffnen.
Und da unterscheidet es sich halt einerseits dramaturgisch auch sehr sowohl vom Radio als auch vom Hörspiel. Ne? Also das sind halt einfach da wirklich, das ist einfach da wirklich was anderes.
Ja. Und was beim Radio ja hart ist, die sind ja so eng eingetaktet in ihren Stundenzyklus mit Nachrichten, mit Werbung, mit Musik, die sie spielen müssen und so weiter, dass die natürlich einfach auch dramaturgisch nicht diese Freiheiten besitzen, die wir machen. Wir können jetzt sagen, wir machen eine Podcast-Folge und wenn wir nur 10 Minuten reden wollen, weil wir gerade keine Lust haben, machen wir eine 10-Minuten-Folge. Wir können aber auch sagen, wir setzen uns hin und reden 2 Stunden.
Nee, klar, du kannst natürlich aber auch ein Hörbuch hören oder ein Hörspiel, aber das ist dann auch eine andere Form von Aufmerksamkeit.
Ja, total.
So, also jetzt also unsere ersten Viertelstunde kannst du jetzt theoretisch auch skippen, wenn du jetzt darauf keinen Bock hast. Das kannst du beim Hörspiel nicht.
Stimmt, kann man auch, aber dann fehlt was.
Ja, naja, aber.
Beziehungsweise deine Aufmerksamkeit wird nicht immer auf dem gleichen Level gefordert. Ja. Ne? Also du kannst mal nur so mit einem Ohr zuhören, wenn wir jetzt hier so labern. Dann kommen aber hoffentlich auch wieder ein paar interessante Facts und da wird die Aufmerksamkeit dann wieder gefordert. Also man ist auch nicht so in der gleichen Intensität.
Selbst beim Supervisen, also beim Anlegen der Folge, wenn ich sie höre, ertappe ich mich genau bei diesem Effekt, weil ich ihn quasi, also den einzigen Podcast, den ich quasi wirklich, wo ich aufmerksam, konzentriert zuhören
muss. Den du regelmäßig hörst.
Ist mein eigener, weil ich sozusagen ja verantwortlich für den Inhalt und den Schnitt bin. Also ich würde, und ich merke, wenn ich halt unseren Podcast höre, aus arbeitstechnischer Sicht im Vergleich zu, ich höre andere Podcasts, dass ich mir denke so, oh nee, warte mal, jetzt musst du dich aber konzentrieren, weil es geht ja darum, dass ich jetzt aufpassen muss, was halt möglicherweise daneben geht. So hört man ja nicht normalerweise zu.
Nee, sonst lässt man das alles durchlaufen.
Ja, ja, ja.
Wobei ich manchmal auch dann denke so, oh, das hätten wir besser gemacht.
Anyhow. Gut. Ja, nee, aber ein sehr spannender Artikel.
Ja. Anna hat schon angesprochen, wir haben jetzt gelabert, jetzt kommen wieder Facts, jetzt müsst ihr wieder zuhören.
Genau.
Wir haben nämlich noch einen zweiten Artikel mitgebracht, in dem wir auch erwähnt sind, da fühle ich mich natürlich immer direkt abgeholt und so ein bisschen
gesehen.
mein Ego gestreichelt.
Vor allem auch in der Art und Weise, wie wir erwähnt sind, ist es ja fast schon, da steigt mir ja fast schon ein bisschen die Röte ins Gesicht, weil wir da so in so eine Reihe gestellt werden von, also das traue ich mich gar nicht, da habe ich zu viel Understatement, das traue ich mich, lest ihn euch selber durch, ich kann das jetzt nicht zitieren.
Also wir beziehen uns auf einen Artikel von Chris Kattenbeck, Svenja Rainer und Daniel Syr, erschienen 2022 in der Reihe Vibes, die Jasmin Dach-Serie. Also ich habe hier den Artikel von Kattenbeck et al. Kommuniziert euch, externe Wissenschaftskommunikation und Popular Music Studies, ein Diskussionsanstoß. Und Daniel hat ja gerade schon angesprochen, ich habe es angesprochen, Daniel ist darauf eingegangen, dass wir dort mit unserem kleinen Podcast auch erwähnt werden, was uns natürlich sehr freut. Und die versuchen mal ein bisschen zu schauen, was geht denn tatsächlich in den Popular Music Studies. Und was ich eben an diesem Forschungsfeld dann so besonders finde, darüber haben wir im Vorwege, im Off auch schon drüber gesprochen, ist, dass die Popular Music Studies, also die Erforschung von populärer Kultur und populärer Musik, etwas ist, was fachhistorisch gar nicht so stark aus der Musikwissenschaft kommt, weil die akademische Musikwissenschaft vielfach sehr stark historisch orientiert war. Das ändert sich mittlerweile auch. Wenn wir in die 70er, 80er Jahre schauen, dann finden wir Leute, die zu Popmusik forschen, eben vielfach an Instituten für Soziologie zum Beispiel. Ich glaube, Simon Frith war Soziologe oder eben auch an Instituten für Kulturwissenschaft etc. Das bedeutet auch für so eine musikforschende Unterdisziplin oder eigene Disziplin, wie man möchte, da dürfen die anderen drüber entscheiden und diskutieren, wie die Popular Music Studies, dass von Anfang an in der Fachgeschichte auch eine gewisse Interdisziplinarität angelegt ist. Und gleichzeitig sucht die Disziplin der Popular Music Studies eben vielfach auch Anschluss an zum Beispiel Journalismus. Das heißt, nicht nur eine Interdisziplinarität, sondern auch eine Intermedialität ist diesem Fach, dieser Disziplin zu eigen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für das Verständnis von jetzt speziell auch Popular Music Studies als musikforschende Disziplin. Kattenbeck et al., die versuchen eben in ihrem Artikel mal so einen Grundriss der Wissenschaftskommunikation darzustellen, beschränken sich hierbei aber auf die externe Wissenschaftskommunikation. Das heißt, was geht aus den Popular Music Studies nach draußen? Was ein ganz interessanter Ansatz ist, wie ich finde. Und sie sehen hier aber auch relativ große Herausforderungen für eben gerade partizipative Wissenschaftskommunikation und darin eben, und das ist etwas, was Wissenschaft dann oftmals als große Herausforderung besitzt, wichtig ist ja für Wissenschaftskommunikation, dass diese Vielzahl an Fakten, an Wissen, an Diskursen irgendwie reduziert werden muss, um das nach außen zu kommunizieren. Was, glaube ich, eine der Hauptschwierigkeiten von Wissenschaft vielfach ist. Ne? Als weitere Herausforderung sehen Sie eben, dass wenn Wissenschaft aus der Wissenschaft heraus kommunizieren möchte, dass hier unterschiedliche soziale Welten sich begegnen und die miteinander in Einklang gebracht werden. Ne? Wissenschaft als ein System, das eben sehr stark bildungsbürgerlich geprägt ist. Ich möchte jetzt nicht den Begriff der Bildungseliten in den Mund nehmen, aber die Leute, die Wissenschaft betreiben, sind Leute mit sehr hohen Bildungsabschlüssen, die lange studiert haben, lange promoviert haben, viel Zeit da reingesteckt haben und sich von ihrem Bildungshintergrund eben auch unterscheiden von vielleicht den Leuten, die ihnen dann später zuhören. Dann ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, über den wir auch noch weiter in dieser Folge reden werden, ist, dass die Arbeitsbelastung im Wissenschaftssystem ohnehin schon sehr hoch ist und dass oftmals Anreize fehlen, überhaupt Wissenschaftskommunikation noch neben den ganzen Tätigkeiten, die es sowieso für WissenschaftlerInnen gibt, auszuführen. Hier in diesem Artikel wird zudem noch die fehlende Expertise von vielen WissenschaftlerInnen aufgeführt als ein Aspekt, der dazu führt, dass nicht so viel Wissenschaftskommunikation stattfindet, wie vielleicht stattfinden sollte oder könnte. Wobei ich persönlich tatsächlich finde, ich steige mal direkt mit meiner Kritik hier ein. Expertise lässt sich ja erarbeiten. Das heißt, letzten Endes ist Expertise auch eine Frage von Geld und Zeit, sodass eben diese fehlende Expertise schon auch geknüpft ist an die Aspekte der Arbeitsbelastung und der geringen Anreize, vor allem finanzielle Anreize, diese Wissenschaftskommunikation zu fördern. Der Artikel schließt letzten Endes dann mit einem Fazit, wo versucht wird, einen kleinen Ausblick auch zu geben. Der Artikel fordert eine Debatte über das Spannungsverhältnis zwischen externer Wissenschaftskommunikation und der Forschungsfreiheit. Das ist ein Aspekt, der hier auch sehr deutlich gemacht wird. Es wird gefordert, dass Forschung schon auch frei und unabhängig sein muss. Und in dem Moment, wo Forschung zu stark auf externe Kommunikation fokussiert ist, läuft sie auch Gefahr, quasi Wissenschaft für, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Leute da draußen zu machen und sich nicht zu stark auf ihre Kerngebiete, nämlich freie Forschung, zu konzentrieren. Weiterhin plädiert dieser Artikel aber auch dafür, Wissen um Wissenschaftskommunikation, die Diskurse dazu, den Begriff der Wissenschaftskommunikation innerhalb der Disziplin bewusster zu verwenden. Und sie fordern, dass eben auch eine stärkere Auseinandersetzung mit Wissenschaftskommunikation stattfindet. Das sind, glaube ich, so unsere Artikel, die wir an den Anfang setzen. Und ich würde jetzt mal überleiten zu dem Teil, in dem wir aus unserer eigenen Erfahrung einfach auch sprechen, weil wir seit über 5 Jahren, glaube ich, auf Sendung sind und dementsprechend vielleicht als alte Hasen da auch so ein bisschen eigene Perspektiven mit einbringen können. Und Daniel, man hört es immer so ein bisschen, knistern im Hintergrund. Das liegt daran, dass wir als alte Hasen, dass wir uns die entsprechenden Artikel.
Ich habe in meinem Tablet habe ich so ein Geräusch extra eigen runtergeladen, damit man, wenn man toll. Das so schiebt, dass das sich so anhört, als würde ich blättern.
Weißt du? Hast du wirklich? Nee. Also gibt's garantiert.
Habe ich nicht.
Aber gibt's bestimmt.
Das ist echtes Papier.
Genau, wir haben das ausgedruckt hier. Also, ne?
Ja, echtes so Papier. Und ich habe meine, und weil, wie es sich so gehört, habe ich das so ausgebreitet und so, damit ich halt so die verschiedenen Aspekte wie so ein Drumset. Anyway.
Dann lies doch mal vor, was auf deiner Stand-Tom steht.
Vielen Dank für diesen Part. Ich tue mich da ein bisschen schwer, aber es ist richtig, dass wir eine gewisse Erfahrung haben und wir kommen nicht umher, wir können uns dagegen wehren, wie ich es am Anfang getan habe. Aber vielen Dank nochmal für den Artikel, der da geschrieben wurde und uns so nett in eine Reihe mit Pionieren des Wissenschaftsdiskurses setzt. Aber da können wir uns jetzt ja auch so viel wehren, wie wir wollen. Wir haben eine gewisse Erfahrung, hilft ja nichts, ist ja die Wahrheit.
Ja.
So, Punkt. Und was aber ganz spannend ist, um da vielleicht nochmal einzugreifen, und das ist dann ein schöner Übergang zu dem, was in dem Artikel steht, ist, dass es in der Tat so ist, dass es ein Hobby ist und dass wir letztlich eine Mission hatten und dass das dann insofern wieder ideologisch zu dem Thema passt, wobei es natürlich auch dann eben die Kehrtwende hat, dass es wenig bis hin zu gar keinen Geld dafür gibt, dass wir unabhängig sind. Also, dass wir einfach machen können, was wir wollen und dass wir halt nur diese Mission haben und dass wir im Endeffekt diese Wissenschaftskommunikation nur betreiben aus dem Anspruch, dass wir es wollen. Ja. So, also, das, anders kann man es nicht erklären. So, wir sind ja nicht an die Sache rangegangen und haben gesagt, geil, wir schrauben jetzt die Klickzahlen nach oben und dann machen wir halt irgendwie, weiß ich nicht, schalten wir Toastwerbung oder weiß ich nicht, Brotaufstrichwerbung und werden reich. So, ja. Also wir haben uns da nie gegen gewehrt, aber es ist nicht eingetreten.
Ja. Also wir haben ja ein bisschen Geld damit verdient, aber das ist, ich sag mal, geschenkt.
Und das ist auch immer noch das Thema, was uns halt letztlich beschäftigt und darauf kommen wir ja dann am Ende noch zu sprechen, weil wir ja auch auf einer Veranstaltung waren von einem Verlag. Letztlich, was ganz spannend ist bei uns, und dann sind wir wieder bei Wissenschaftspodcasts, ist versus Popular Music Studies, dass wir uns natürlich schon sehr klar eine Zielgruppe ausgesucht haben und wir von vornherein einfach quasi als Framing oder als Idee hatten, zu sagen, wir wollen kein populärwissenschaftliches Aneinanderreihen von Anekdoten, sondern wir wollen eine wissenschaftliche Behandlung von gewissen Forschungsgegenständen.
Ja, und ich glaube, damit unterscheidet sich unser Format eben auch von den ganzen Popmusik-Podcasts, die es natürlich gibt. Ja. Also da gibt es viel draußen, aber wir kommen halt aus der Wissenschaft und freuen uns sehr, dass wir mit Anna jemanden dabei haben, die sowohl aus der Praxis als auch aus dem Journalismus kommt und diese Perspektiven mit einbringt und gleichzeitig aber auch wissenschaftliche Kenntnisse einfach auch mittlerweile hast.
Also ich würde es beschreiben als wissenschaftscurious.
Du bist wissenschaftscurious.
Genau. Aber wir hatten ja, du hast es gerade im Off erwähnt und kannst vielleicht auch noch was dazu sagen. Das ist ja was Stichwort Literatur zu eurer Leonard-Cohen-Folge. Und was wir ja auch immer wieder erleben, wenn wir über Blur Oasis, da gab es gar nichts, ne? Also streng genommen. Du hast mir einen Daily Mirror mitgebracht hier von der Reunion.
Ja, ich war bei der Jaspen UK und Ireland Conference in Newcastle vor einiger Zeit.
Und der Daily Mirror hat eine Sonderausgabe rausgebracht.
Zu Oasis. Reunion.
Ja, ja. Und also da stehen wir ja sozusagen wirklich blank. Und bei Leonard Cohen war ja die Literaturlage auch mäßig oder zumindest an einer Schnittstelle von. Ne?
Also da kann ich mich nur auf Maria beziehen, die sagte, dass Leonard Cohen hauptsächlich, aber zu großen Teilen eben auch in der Literaturwissenschaft rezipiert wurde. Ne? Und wohl auch musikwissenschaftlich, aber eben an dieser Schnittstelle zwischen Musik und Literatur.
Das ist ein ganz großes Ding, was wir oftmals gar nicht so sehr im Fokus haben, weil diese Leute auf unseren Konferenzen vielfach nicht auftauchen, aber ganz viel Auseinandersetzung mit Popmusiktexten findet in der Literaturwissenschaft oder eben auch in der Soziologie und so weiter statt, aber das sind dann andere Zugänge und die Leute sind nicht in unseren Communities vielfach.
Jetzt haben wir hier gerade eben ganz nonchalant, geradezu immanent, ein Thema aufgemacht, was ich eigentlich erzählen wollte, wie ihr festgestellt habt, wir beschäftigen uns halt mit Literatur. Ne? Also wir gehen halt, wir reden nicht über Oasis oder über Leonard Cohen einfach mal so eben aus aller Menge, sondern wir versuchen wirklich auch immer zu sagen, was gibt es dort an Literatur.
Ja, so, an wissenschaftlicher Literatur.
Also wir sagen auch, wenn es keine wissenschaftliche Literatur gibt, also wir sagen dann auch, ja, es gibt da schon das ein oder andere Buch, was so mäßig ist, aber wir sind ja auch kritisch, das, was wir hier betreiben. Was vielleicht auch noch dazu gehört, wir hatten ja auch schon Kooperationen mit dem Wachsmann Verlag, mit Transcript Verlag, wo wir sicherlich dann auch ein bisschen versucht haben, also das hatte auch was mit Geld zu tun, so, aber auch in erster Linie natürlich um Vernetzung oder Synergieeffekte. Also es gab Situationen, das können wir jetzt ja hier ganz frei und offen sagen, wo natürlich dann der Verlag auf uns zukam und da steckte natürlich Werbung und auch ein bisschen Geld, das ist zu vernachlässigen.
Wir haben ja unsere Disziplin und unsere Kategorie der Sponsorenecke immer gehabt. Ne?
Also das war schon Paid Content.
Genau, das war...
Aber letztlich kam der Verlag auf uns zu und meinte, ey, hier gibt's ein gutes Buch oder wollt ihr dieses Buch mal vorstellen? Und wir hätten es natürlich nicht vorgestellt, hätten wir es komplett kacke gefunden. Ja.
Also wobei eigentlich waren wir sogar noch freier. Eigentlich haben wir gesagt, guck mal, sucht euch mal Bücher raus, die auch in euren Sendeplan passen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die vorstellt. Und wir waren dann angehalten pro Quartal, pro Quartal ein Buch.
Oder zwei. Also es ging sowohl als auch. Also es war zumindest irgendwie ein Austausch da.
Ja.
Und das ist ja dann auch eine gewisse Nähe, die man dann hat und die wir auch befürworten. Also wir hätten jetzt keine, weiß nicht, nennt mir mal ein blödes Beispiel, wir hätten jetzt keine Kooperation abgeschlossen
mit dem Pixie-Buch-Verlag.
Ja, also das hätte zumindest, also...
Zumindest nur für die Kinderlieder.
Ja, genau. und dass wir natürlich aber auch solche Hinter-den-Vorhang-Folgen haben, wie zum Beispiel, was ist Musikwissenschaft, das ist ja auch einer irgendwie unserer Lieblingsfolgen, die ja auch von vielen Kolleginnen, ja, die landet ja auch regelmäßig auf auf Literaturlisten von Seminaren, in den Hörsälen und so. Ich weiß nicht, ob das da abgespielt wird oder so, aber.
Und das ist für mich auch so ein Beispiel, wo ja deutlich wird, dass auch ein bisschen die Absicht dieses Formats ist, die Öffnung der Musikwissenschaft nach außen. Ne? Und was ich jetzt ganz interessant fand, ich glaube, das meintest du vorhin, dass man als MusikwissenschaftlerIn natürlich immer so ein bisschen vor der Herausforderung steht, aber die Lehre und die Forschung soll frei sein. Gleichzeitig, und da sehe ich eine Parallele zum Kulturbetrieb, der mir natürlich ein bisschen näher ist, muss wahrscheinlich auch die Musikwissenschaft, ähnlich wie die Kultur, vor allen Dingen die klassische Musik, auch immer wieder die eigene Relevanz unter Beweis stellen und das tatsächlich auch der breiten Masse. Denn wenn man quasi immer nur mit seiner In-Crowd spricht, das ist so Preaching to the Choir. Ne? Also ich meine, alle also wie gesagt, ne, ich kenne es aus der klassischen Musik, alle, die in dem Bereich arbeiten, finden es gut und wichtig, dass es das gibt und dass man dafür bezahlt wird. und das ist wahrscheinlich in der Wissenschaft auch so. Aber irgendwie muss man ja punktuell auch manchmal dem Rest der Welt erklären, warum es das gibt und wozu es das gibt. Und das ist ein gar nicht so leichter Drahtseilakt, weil man sich natürlich auch nicht anbiedern will. Das ist total wichtig.
Das ist eine ganz große Diskussion. Kleine Anekdote auch noch dazu. Ich war kürzlich auf der GFM-Jahrestagung in Köln und da entbrannte eine ähnliche Diskussion. Interessanterweise auf der einen Seite Personen, die in England arbeiten und Leute, die in Deutschland arbeiten. Und in England ist Standard mittlerweile, wenn du Forschungsanträge schreibst, dass du auch so einen Impact-Faktor mit einberechnen musst. Also in England wird vieles auf irgendwie Zahlen, auf Factors runtergebrochen. Und du hast deinen Impact-Faktor, den du einbringen musst. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass Forschung diesen gesellschaftlichen Impact mit einplant und das in die Forschungsanträge mit reinschreibt. Und das wäre aus deutscher Sicht, also das kommt so ein bisschen, aber das ist sehr umstritten, weil dadurch beispielsweise Grundlagenforschung das sehr schwer hat, weil Grundlagenforschung als Grundlagenforschung hat nun mal oftmals keinen direkten gesellschaftlichen Impact. Und ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, Albert Einstein hätte in England keine Forschungsgelder bekommen. Der hätte seine Forschung nicht machen können, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo er die Forschung betrieben hat, konntest du damit nichts machen. Das sind so diese zwei Faktoren, zwischen denen sich da vieles bewegt. Gerade aus dem englischsprachigen Bereich ist dieses Impact-Ding sehr groß. Ne? Auch alle schreien sie irgendwie in den USA nach Applied Science und Citizen Science etc., was sicherlich zu Teilen seine Berechtigung hat, aber eben auch in anderen Bereichen das auch sehr schwer macht. Und was ich sehr interessant fand, dann eben in Köln bei dieser Diskussion, du merkst es richtig, dass da auch zwei nationale Fachkulturen aufeinanderstoßen. Ne? Einmal neoliberales, vor allem über Drittmittelgelder finanziertes Wissenschaftssystem in England und ein immer noch sehr stark auch staatlich gefördertes Wissenschaftssystem, das sich aber immer stärker auch in die Richtung des englischen Systems entwickelt.
Das wollte ich auch gerade anmerken, ne? Dass England natürlich auch ein Land ist, wo es in den letzten Jahrzehnten auch nochmal so eine extreme Liberalisierung gegeben hat, auch im Kulturbereich. Ne? Also, und von dort aus ist es natürlich auch nur ein ganz kleiner Schritt, dass sich Kunst und Wissenschaft ja auch ökonomischen Zwängen unterwerfen müssen. Und das wollen wir wiederum auch nicht. Ne?
Richtig, ja.
Auf der anderen Seite möchte man gerne auch Leute mitnehmen, die in diesem Bereich vielleicht nicht zu Hause sind. Und als jemand, der in der Musikwissenschaft nicht zu Hause ist, ne? Ich meine, ich habe mich ja eben schon als Wissenschaftscurious geoutet. Kann ich die Berührungsängste, die es da gibt, durchaus nachvollziehen? Und deshalb halte ich Formate wie diese für super wichtig, weil ihr oder wir wissenschaftlichen Inhalt auf eine zugängliche und trotzdem anspruchsvolle Art und Weise vermitteln.
Also wir setzen ja auf jeden Fall immer ein gewisses musikalisches Grundwissen logischerweise voraus. Und wenn wir jetzt über Popular Music Studies reden, dann gab es gab es auch schon mal das ein oder andere Feedback, dass wir dann auch ein bisschen zu viel nerden.
Das stimmt, wobei, also was mich ja immer noch total stolz gemacht hat, war, dass unter unserer Hip-Hop-Folge, dass Falk Schacht, ja, Legende im Deutsch-Rap-Business so, dass er einen Kommentar drunter schrieb und irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da wörtlich stand,
aber Grundtenor
war so, ja, hab das schon ganz gut gemacht und das noch als kleine Ergänzung.
Ja, ja.
Hab ich gedacht, yes, also es geht dann bis in die Community, bis in die Hip-Hop-Community scheinbar.
Genau, nee,
Falk, auch jemand, der sehr gebildet ist und so weiter. Ne?
Also das ist halt immer dann genau die Frage und an der Schnittstelle bewegen wir uns ja auch dann.
Ja.
Also, was du gesagt hast, Anna, das wirft natürlich jetzt viele Fragen auf, die wir in der Runde in Freiburg oder auch später können wir abendfüllend drüber diskutieren. Also, war Kunst schon mal jemals nicht ökonomischen Zwängen untergeordnet? So, Frage, ne? Also, war Wissenschaft schon mal noch nie ökonomischen Zwängen untergeordnet? Ist das nicht immer nur eine Strömung gewesen? Klar, der Elfenbeinturm, der so ein bisschen als, ja, polemisches Konstrukt, als polemisches Gebilde aufgebaut wird. So, aber natürlich, also das, was ich immer sage, ist, oder was hast du gesagt, wie hast du gesagt, Grundlagenforschung kann man nicht mehr machen, wenn du keinen Impact hast oder wenn du sozusagen nicht, du keinen messbaren Nährwert hast. So, klar, das ist alles nicht messbar, vielleicht konkret oder auch gerade bei so einer Geisteswissenschaft ist das, und Musikwissenschaften ist sehr, sehr schwer messbar. Mhm. Letztlich sind es nur wir, die mit unserem Geiste und unserer Art und Weise zu denken halt die Gesellschaft auch prägen. So, also das ist, und das ist natürlich nicht messbar.
Ja, und also, ne, es gibt in Deutschland vor allem und in vielen anderen Ländern aber auch noch das hohe Bild des humanistisch gebildeten Menschen, ne? Humanistisches Weltbild, das ja auch fordert, Bildung zur Formung des Menschen zu unterstützen und eben nicht nur Leute zu bilden, um sie dann irgendwie auf einen Beruf vorzubereiten.
Weil man sagt, ein gebildeter Mensch ist in der Regel ein guter Mensch oder ist ein Mensch, der in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, nicht nur für sich, sondern auch für die Allgemeinheit.
Ja.
Und ja, ich fällt mir jetzt auch genügend Gegenbeispiele ein, aber bis hin zu fiesen Gestalten dieser Welt.
Ja. Aber auf der Idee beruhen ja dann auch Konzepte wie allgemeine Schulbildung.
Absolut.
Ne? Wenn du sagst, okay, Bildung dient nur dazu, Leute gezielt auf einen Beruf vorzubereiten, dann müssen wir ja keine allgemeine Schulbildung machen. Dann müssen die Leute nicht 9, 10, 12, 13 Jahre zur Schule gehen, dann kann man ja auch direkt gezielt fördern. Aber das wäre ja auch schade.
Ich sag mal so, um da mal jetzt den Bogen zu schließen zu der Thematik und zu dem, was wir hier besprechen und was wir hier aufzeichnen. Wir
sind ein bisschen abgeschweift.
Ist es so, aber es gehört ja dazu. Wir haben ja das Wichtigste schon gesagt. Ich sag mal so, ich hatte jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, die Musikforschung, weil du gerade von der GFM-Tagung kamst, in der Hand. Und ich sag mal jetzt ganz salopp, die Durchlässigkeit, das Wissenschaftsformat, was wir machen hier, ist schon ein bisschen näher und mittelbarer als die Inhalte und die Art und Weise der Darreichung von der Musikforschung zum Beispiel.
Na klar. So. Wir sind ja auch kostenlos hörbar.
Und da würde ich noch kurz einwerfen, ohne jetzt den speziellen Artikel zu kennen, aber ich kenne eben auch Beispiele, wo dann auch, also sprachlich für mich schon, und ich würde mal sagen, ich bin nicht blöd, das würde ich jetzt mal so vollmundig von mir behaupten, aber dass häufig in der Wissenschaftskommunikation für mich als Außenstehende oft schon Sprachbarrieren erreicht sind, wo ich nicht drüber komme oder wo ich nur drüber kommen würde, wenn ich irgendwie mit 5 Stunden Kopfschmerzen leben könnte.
Nee, es gibt, also ich kenne Kolleginnen, ich nenne keine Namen, aber es gibt in der Tat Kolleginnen, die während des Studiums im Fremdwörterbuch neben dem Artikel gesessen haben, wenn sie Adorno gelesen haben oder irgendwie so, weil sie den Anspruch hatten, das halt auch irgendwie zu verstehen, aber das hatte dann wenig was mit Spaß zu tun.
Ja. Ich finde, Wissenschaft muss auch nicht Spaß sein.
Nee.
In einem Format, wie wir das hier machen, glaube ich, legen wir schon Wert darauf, dass uns die Leute da draußen auch verstehen. Und wir versuchen ja auch, anders dann als die Beispiele bei Kattenbeck et Alii, wir versuchen ja auch innerhalb der Community gehört zu werden. Ne? Also das ist, glaube ich, schon auch etwas, was wichtig ist. Wir präsentieren, wir können ja auch gar nicht eine Wissenschaftscommunity nach außen präsentieren. Das ist ja nicht unser Anspruch, sondern wir sehen uns als wissenschaftlichen Podcast, weil wir sagen, wir haben Musikwissenschaft studiert. Deswegen sind Maria, Daniel und ich MusikwissenschaftlerInnen und du bist Wissenschaftscurious. Und das ist quasi die wissenschaftliche Perspektive, die wir mitbringen. Und deswegen bezeichnen wir uns als wissenschaftlich. Und dann schmeißen wir uns an die Themen ran, die wir halt eben hier immer besprechen.
Und innerhalb dieser Themen bietet dieser Podcast ja trotzdem eine unglaubliche Bandbreite, ne? Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass auch innerhalb der Wissenschaftscommunity da immer mal was dabei ist, wo gestandene MusikwissenschaftlerInnen noch nichts von gehört haben und dann eben auch dankbar sind für eine wissenschaftliche, aber durchaus zugängliche Perspektive, sodass man auch noch als MusikwissenschaftlerIn was Neues lernen kann.
Wir hatten das ja mehrfach schon thematisiert, jetzt bei solchen Folgen wie irgendwie die Orgel oder so. Da sind wir auch beide total blank gewesen.
Ja.
Und was wir dann letztlich einfach nur machen, man muss das ja einfach dann so verstehen, und da sind wir ja dann wieder bei Durchlässigkeit, ist, wenn du Interesse an Orgel hast, im wissenschaftlichen Kontext, ja, du schreibst jetzt als Studierender eine Hausarbeit über die Orgel. Du kannst jetzt googeln oder weiß der Geier, aber du möchtest als Fan mehr über die Orgel wissen, aus wissenschaftlicher Ebene. Was gibt es überhaupt über die Orgel? Dann kannst du sagen, oha, hör dir unseren Podcast an und von dort gehe weiter. So, also wir bilden dann jetzt nicht die Ebene, wo man sagt, okay, du hörst unseren Podcast und alle wissen über alles Bescheid, aber wir geben den Aufschlag zu sagen, was gibt es? Wir hatten ja sogar einen Orgelbauer dann als Interview dabei.
Nee, Orgelprofessor.
Orgelprofessor, genau, ja, Verzeihung. Jedenfalls sagen wir ja nur, das ist der Aufschlag. Ja. Hört euch das an und dann geht weiter.
Und wir können ja auch nicht alles in einer Stunde dann immer komplett behandeln. Das geht ja gar nicht. Und was wir aber machen, ne, wir holen uns Gäste dazu, wir versuchen transparent zu sein, wie weit geht unsere Expertise überhaupt, weil wir natürlich nicht die ExpertInnen für alle möglichen Themen sind.
Genau, und, ja. Aber lass uns doch jetzt zum Ende vielleicht ganz kurz noch was zu unserer Veranstaltung sagen, über Wissenschaftspodcasting, wo wir waren beim De Gruyters Verlag, bei mir in Schöneberg. Oder ist das schon Tiergarten?
Ja, ist an der Grenze.
An der Grenze zwischen Magdeburger Platz, zwischen Tiergarten und Schöneberg.
So. Also wir waren vor einiger Zeit beim De Gruyters Verlag.
Ja, ja.
Anna, Daniel und ich.
Wir drei.
Das war von De Gruyters, eine Veranstaltung zum Wissenschaftspodcasting.
Ja, 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 ja.
Und die haben unterschiedliche Personen, die Wissenschaftspodcasts produzieren.
Haben die uns direkt angefragt? Nee, die haben uns einfach nur.
Doch, die haben uns direkt angefragt.
Ah ja, okay. Ja, gut.
Und also meine ich,
nagel
mich nicht drauf fest. Und dann wurde über Wissenschaftspodcasting diskutiert. Es wurden so ein paar Formate auch vorgestellt.
Ja.
Und es sollte so ein bisschen der Austausch innerhalb der Wissenschaftspodcasting-Community gefördert werden. Das heißt, es gab Diskussionsformate auf dem Podium, aber dann auch so Kleingruppen-Workshops, würde ich es jetzt mal nennen.
Genau. Und was wir dort festgestellt haben, war, dass es eine sehr große Gap gab zwischen wirklich von der Uni geförderte Podcasts, die Unsummen an Budget hatten, das aber sozusagen irgendwie nicht repräsentativ war im Vergleich zu ganz vielen Menschen wie wir, die quasi aus einer Laune heraus ihren Podcast produzieren. Aber auch viel zu wissenschaftlichen Themen. Also wir haben dort sehr nette Kolleginnen getroffen und in allen Fällen, abgesehen mal von diesen, Aushängeschildern, die wirklich auch wissenschaftlich gefördert wurden, in allen Fällen fehlt eigentlich dann doch das liebe Geld an einer anderen Stelle.
Ja, und das hat sich dabei gezeigt, dass wenn du einen Wissenschaftspodcast finanzieren möchtest, dann kriegst du ihn eigentlich nur als Teil von einem großen Forschungsprojekt finanziert und eine direkte Förderung von Formaten wie das, was wir hier machen, ne? Also ein langfristig erscheinender Podcast mit immer wiederkehrenden Folgen zu diversen Themen hat eigentlich in der Förderlandschaft, in der Wissenschaftsförderlandschaft keinen Fördertopf, wo er richtig reinpassen würde, weil wir eben auch zum einen nicht direkt an neuen Forschungsergebnissen dran sind, aber eben auch, weil wir dann vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Entertainment sind für den Wissenschaftsbetrieb und für jetzt die Kulturförderung sind wir wiederum
zu nischig.
So ein bisschen zu nischig, zu wissenschaftlich.
Und ja auch frei. Also wir haben ja keine universitäre Anbindung. Also du so mehr oder weniger, aber
also ich habe die universitäre Anbindung. Ich könnte versuchen, darüber was zu beantragen. Aber es ist schwierig. Ja. Also wir bewegen uns da irgendwie zwischen den Stühlen und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, der uns seit mehreren Jahren dann auch begleitet. Aber dadurch sind wir auch unabhängig und können halt eben langfristig ein Format auch anbieten.
Oder halt auch nicht anbieten. Also wir könnten theoretisch uns auch quasi die Freiheit nehmen zu sagen, wir hören auf oder machen eine Pause oder so.
Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem allgemein dadurch, dass es so einfach geworden ist, Content zu produzieren. Gibt es auch sehr vielen, ne? Und das ist aber ein bisschen in das Bewusstsein, dass gute Inhalte zu produzieren Zeit und Geld kostet, das ist darüber so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich glaube, an der Stelle wollen wir auch gerne darauf aufmerksam machen, dass das, was wir hier tun, natürlich eine große, große Investition an teilweise unbezahlter Arbeit bedeutet.
Disclaimer, sponsert uns.
Genau, sponsert uns.
Schickt uns Geld. Schickt uns Geld in Umschläge.
Ich habe mich ja vom Geldwert habe ich mich ja quasi abgesetzt. Wenn ich mein ganzes Leben lang meine Arbeit nach Geld messen würde, inklusive Hausarbeit etc., dann würden wir ja also.
Nein, natürlich nicht. Also da käme man ja, vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm.
Aber richtig,
beziehungsweise man käme wahrscheinlich vom Tausendsten in unterhalb des Mindestlohns.
Ganz genau.
So rum wird ein Schuh draus. Aber es ist natürlich, trotzdem muss man natürlich gucken, wo man bleibt. Ne? Und es ist natürlich auch so, dass alles, was irgendwie zumindest so ein bisschen finanziell ein Backup hat, da kann man dann natürlich auch nochmal anders in die Qualität investieren.
Also ich glaube, dieser Aspekt der Finanzierung ist halt ein sehr wichtiger für Wissenschaftspodcasts, die nicht direkt an ein Forschungsprojekt geknüpft sind. Das haben wir, glaube ich, wahrgenommen bei diesem Dick Reuter-Treffen,
ja,
dass es da diesen großen Gap gab und eigentlich alle gesagt haben, wir haben auch gute Inhalte, wir möchten was machen, aber wir kriegen keine
Förderung. Und ja, auch Zuhörerinnen. Also und
genau, also auch enorme Klickzahlen.
Ja.
Ich möchte da auch nochmal auf eine Studie vom Wissenschaftsrat oder auf ein Positionspapier vom Wissenschaftsrat verweisen, der das auch nochmal hervorhebt und eben sagt, es fehlen dann oftmals zeitliche und finanzielle Ressourcen im Wissenschaftspodcasting-Bereich. Und dass es überhaupt so eine große Podcast-Szene gibt, liegt daran, dass es enorm viele Leute gibt, die einfach mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind, die Themen präsentieren möchten, die ihre Forschung relevant finden, die vielleicht auch ein bisschen ihre Karriere darauf aufbauen wollen, aber die halt eben bereit sind, für einen schmalen Taler oder eben auch komplett kostenlos solche Formate, solche Wissensformate, solche Bildungsformate zu produzieren. Und damit, glaube ich, die Bildungslandschaft, die Wissenschaftslandschaft schon enorm bereichern.
Und nicht nur die, sondern auch die kulturelle Landschaft im Allgemeinen. Also ich würde da gerne eine Parallele ziehen zwischen der sehr bunten und sehr diversen Podcast-Landschaft und der deutschen Kulturlandschaft im Allgemeinen, ne, wo es die großen Institutionen gibt. Jedes Kleinstadt hat ihr Stadttheater, die auf hohem Niveau produzieren. Dann gibt es noch die freie Szene. Und das ist ein unglaublicher Luxus, ein unglaublich wichtiger gesellschaftlicher Nährboden, wo wir auch nicht vergessen dürfen, dass das nicht selbstverständlich ist. Möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, dass wir uns vor unmittelbar vor großen finanziellen Einschnitten im Kulturetat befinden. Der soll 2025 massiv gekürzt werden. Der Musikfonds zum Beispiel um 50%, der Fonds darstellende Künste auch. Und schon jetzt zittert man in der freien Szene. Also was ich damit nur sagen will, dieser Überfluss an kulturellen Angebot und an kulturellen Inhalten ist durchaus nicht selbstverständlich, weil er eben Geld kostet. Und sobald man in eine Zeit kommt, wo alle sagen, oh, das Leben ist teuer geworden, wir müssen irgendwie kürzen, sind das natürlich die ersten Dinge, die wegfallen. So beware.
Also Wissenschaftsförderung ist immer wackelig. Also immer schon auch Prekariat gewesen ist es weiterhin. Also jetzt gerade auch die Hochschulen müssen aktuell auch hart sparen, harte Sparkurse fahren. Wo soll das Geld für gute Wissenschaftskommunikation herkommen?
Naja, die Frage ist ja jetzt in dem Fall, wobei, das sollten wir dann vielleicht jetzt auch abschließen, in dem Punkt ist ja auch einfach dann der Outcome. Ne? Und wenn man jetzt halt so nach 5 Jahren, also was hat uns das gebracht, jetzt uns persönlich letztlich halt dann schon vielleicht kein Geld, aber doch eine ganze Menge. So, also ich meine, klar, wenn jetzt
Aufmerksamkeit,
jemand,
es macht auch total Spaß.
Ja, wenn jetzt also jemand, ja natürlich, aber wenn jemand, also ich meine, wenn jemand publiziert oder so, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit deinem Artikel, ja, oder mit deiner Studie jetzt da halt irgendwie so durch die Decke gehst und halt irgendwie richtige Kohle verdienst? Das ist, sowas funktioniert eigentlich ganz, ganz selten. Das ist halt so die berühmte Nadel im Heuhaufen. Das ist so das One-Hit-Wonder.
Ja,
so.
Also mit Papers, mit Publikationen machst du ja auch kein Geld.
Nee, so. Nee, Minus.
Ja.
So, also, sagen wir mal ganz ehrlich. Also es sei denn, du hast halt eine Förderung oder ein Stipendium oder so. Aber gut, kommen wir doch mal zum Fazit, weil wir, glaube ich, jetzt hier schon sehr, sehr stark an diesen Themen irgendwie laborieren oder halt irgendwie das Thema umkreisen. Wissenschaft versus Unterhaltung, weil darauf kann man das ja dann auch, wenn wir über Geld reden, wenn wir über Inhalte reden, wenn wir über Zielgruppe reden, wenn wir über Impact reden, ist das ja dann letztlich eigentlich die Frage, um die sich halt irgendwie alles dreht.
Dieser Podcast befindet sich auf jeden Fall an einem Knotenpunkt zwischen allen möglichen total wichtigen gesellschaftlichen Debatten. Deshalb ist es gut, dass es ihn gibt.
Das trifft natürlich auch für viele Wissenschaftspodcasts zu. Das würde ich jetzt gerne an der Stelle noch ein bisschen verallgemeinern.
Ich würde vor dem Hintergrund, dass wir eingangs auch darauf verwiesen haben, dass gerade in den Popular Music Studies diese Tradition der Interdisziplinarität und Intermedialität ohnehin besteht, darauf verweisen, dass es natürlich schön wäre, wenn Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftspodcasts in diesem Bereich vielleicht davon noch stärker profitieren könnten. Weil ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo prinzipiell für Formate wie das unsere auch eine große Offenheit besteht. Wer weiß, vielleicht kriegen wir doch noch mal eine coole Finanzierung in den nächsten Monaten.
Aber auch eine Bandbreitenfinanzierung wäre natürlich schon gut. So, ob wir jetzt da sozusagen als Pioniere des deutschsprachigen Musikwissenschaftspodcasts noch mal halt irgendwie, ist also die Frage. So, das ist dann die Legacy. Mehr, ich glaube, aber anyway, ich will es jetzt auch nicht zu schlecht machen. Aber klar, also, oder nicht zu schwarz malen, sagen wir es mal so. Letztlich geht es darum, Wissenschaftskommunikation zu fördern durch akademische Podcasts.
So. Letzten Endes, ja.
Ja.
Und die müssen halt irgendwie finanziert werden. Deswegen schreibt doch mal solche Sachen in eure Fördergeldanträge mit rein. Also plant mal Podcasts mit ein. Wir geben auch Podcast-Workshops. Also haben wir auch schon gemacht.
Es reicht.
Wir können euch zeigen, wie es geht. Und dann könnt ihr das selbst für eure Forschungsprojekte machen.
Aber es ist ja auch neu, dass wir jetzt mit dieser Folge auf einer Tagung sind. Dass jetzt meine Stimme auf der Tagung gehört werden kann. Selbst das ist ja schon neu. Also wir befinden uns in einigen Fällen, was haben wir gesagt? Pearl ist von, nicht Pearl, sondern nicht die Black
Pearl.
Perk ist von 2019. Also wir befinden uns auch trotzdem da immer noch in den Kinderschuhen. Also es sind trotzdem auch neue Formate. Und wir hatten ja mit der Tagungsleitung, hatten wir ja regen Austausch. Wie machen wir das? Wie soll das in die Publikation? Gibt es da dann, also habt ihr denn überhaupt, seid ihr in einem Panel drin? Stellen wir das nur aus? Also es ist trotzdem bei so einer Sache, wo man jetzt sagt so, hey, come on, das ist ein Musikgespräch, ein Musikwissenschaftspodcast, so. Es ist trotzdem schwer, die Parameter, die in einer wissenschaftlichen Tagung, und wir reden hier von der Gesellschaft für Musik, für Popularmusikforschung, aufgestellt werden.
Die ja offiziell, also die im Call explizit experimentelle Formate auch eingefordert
haben. Da muss man aber trotzdem erstmal drüber reden, wie packen wir das da rein. Also es ist trotzdem einfach von ganz, ganz, also das war jetzt nicht so kompliziert, das haben wir alles hinbekommen, aber es ist was anderes, als zu sagen, jo, machst du ein Paper, schreibst du hin.
20 Minuten Vortrag,
10 Minuten Diskussion. Und dann gibst du uns danach einen Abstrag und dann wird es publiziert und fertig. Ja. So, das haben alle so Intus.
Ja.
So, also es ist trotzdem dann immer noch neu.
Ja.
So.
Danke an Knut.
Ja,
liebe Grüße. Knut Holstritter.
Vielen Dank.
Für die tolle Kommunikation und für die Unterstützung, dass wir dieses Format so platzieren können.
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer, ich habe eine Überraschung für euch, Anna und Sin.
Oh oh, ich bin gespannt.
Habe ich mir gerade überlegt.
Trommelwirbel.
Freestyle. So, zum Thema Unterhaltung und Edutainment. So, wir haben keine Playlist. Deshalb frage ich dich jetzt ganz persönlich und euch beiden, was hast du denn als letztes gehört heute? Was hast du denn im Ohr? Was fällt dir ein? Was hast du heute gehört? Hast du heute schon Musik gehört? Und wenn nicht, was hast du gestern gehört? Was hast du als letztes gehört?
Also, ich habe tatsächlich heute schon Radio gehört.
Und was lief da?
Ich würde aber jetzt nicht irgendwie so einen Radiosong draufpacken, sondern etwas, was ich selbst aktuell irgendwie gerade gehört habe.
Was ist denn sozusagen in your mind, egal wo es herkommt?
Und ich würde gerade von Heinz,
ja?
Nicht wie der Ketchup geschrieben, sondern H-I-N-D-S,
ja?
Würde ich dann einen Song vom aktuellen Album auf die Playlist packen und ich guck mal welchen.
Bitte. Und Anna, was hast du dich beschäftigt? Du kommst gerade aus einer intensiven Probenzeit. Was?
Richtig, deshalb, das dachte ich, ist eigentlich lustig für die Playlist, weil ich habe gerade geprobt in Lübeck für die Lübecker Taschenoper. Grüße gehen raus. Der Ring, in Wagners Ring für Kinder in einer Stunde. Also feel free, ihr könnt gerne den ganzen Ring in die Playlist
packen. Da komm ich gerne vorbei.
Auch wenn wir nur ein Kondensat von einer Stunde machen.
Also ich kann ja anbieten, was könnte man dann, Siegfried, Idyll, such dir mal was Schönes aus.
Aber gibt es denn Aufnahmen von diesem Ring in einer Stunde?
Nein, das ist ja alles, ist ja ein neues, eine neue Kreation. Genau, das lebt in meinem Kopf. Und dann heute Morgen habe ich gehört, There's a Tunnel Under Ocean Boulevard von Lana Del Rey.
Ja. Die kürzlich geheiratet hat. Ja. Wen hat sie geheiratet? Habt ihr es mitbekommen?
Nee.
Sie hat einen Bootsführer geheiratet, bei dem sie einen Bootstrip mal gemacht hat. Ach, und hat sich in den verliebt.
Wenn das nicht wieder der kreative Nährboden für das nächste Album ist.
Zum Thema kreativer Nährboden. Ich,
was packst du drauf?
Ja, ich habe, das ist eigentlich total lustig, weil ich dachte mir auch, ich habe ja einen Radiowecker, den ich sehr schön finde, der mit einer hiesigen lokalen Radio-Rockstation belegt ist. Und der klingelt bei uns ja sehr früh.
Ja.
Das ist ja total random, ne? Manchmal kommt Werbung, manchmal landest du halt irgendwie sonst wie so. Und das Ding ging an und es lief halt, es lief Eric Clapton Cocaine. Und ich dachte mir so, Gott, wie kann man denn mit...
Also what a way to start the day.
Ja, genau. Also das war so, der, und er dachte mir so, if you wanna go out. So, ich dachte mir so, Himmel. So, und seitdem habe ich halt dieses, Gitarrenriff von Cocaine. Ich weiß nicht, darf man Eric Clapton noch hören? Der ist doch jetzt auch irgendwie.
Der hat so ein paar verschwörungstheoretische Sachen im Corona-Kontext rausgehauen.
Ja, ja. Jedenfalls dachte ich auch so, wie du gesagt hast, Anna, wie kann man denn so den Tag beginnen? Und ich habe das immer noch im Ohr, dieses Slowhand-Riff.
Das ist ein gutes Riff. Ist ein gutes Riff.
Gut. Feini.
In diesem Sinne, Wissenschaftscrowd da draußen, GFPM-Publikum, danke fürs Zuhören.
Ja.
Und auch an alle anderen, live long and prosper. Und bis dann.
Tschüss.
Ciao.